Rockantenne präsentiert, wie es wirklich war. Konzertmogul Ossi Hoppe erzählt aus seinem Leben.
Wie ging es denn eigentlich bei dir persönlich dann im Werdegang nach Weiznig weiter?
Ja, nach Weiznig habe ich gearbeitet für Jet Records. Jet Records war Don Arden, der Vater von Sharon Osbourne. Und Don war ja, sagen wir mal, eine sehr umstrittene Figur im Musikbusiness.
Ach was.
Aber ich verteidige ihn. Er war zu mir immer gut. Er hat sich immer um mich gekümmert. Und er war, Don kam ja aus dem Nachtclub-Business. Der hat ja früher in Nachtclubs Piano gespielt. Sein Fahrer war Peter Grant. Das muss ich mir vorstellen. Mhm. Der Led Zeppelin-Manager, ja. Das waren natürlich alles Jungs, die kommen natürlich aus dem richtigen Leben, ja. Und Don Arden hat ja eine riesen erfolgreiche Firma gehabt mit Jet Records. Und hat auch sehr, sehr viele Bands gemanagt zum damaligen Zeitpunkt von ELO bis sonst wohin. Mhm. Aber wie gesagt, seine Art und Weise mit gewissen Dingen umzugehen war sehr umstritten. Ich kann mich da nie beschweren, zu mir war er immer gut. Und Don hat damals ja auch Ozzy Osbourne entdeckt. Ja? Denn Ozzy, als dann Black Sabbath aufhörte, oder er war ja nicht mehr bei Black Sabbath, ja, hatte Don gesagt, du musst jetzt mal, der hat so eine richtig tiefe Stimme, du musst jetzt mal nach London, in den Norden Englands fahren und musst diesen Ozzy Osbourne holen, den mache ich jetzt ganz verrückt. Und ja, den braucht er nicht mehr verrückt zu machen, weil verrückt war er schon. Und dann kam Ozzy, den habe ich abgeholt und Ozzy hat dann eine Woche bei mir zu Hause gewohnt in England und das war sehr lustig. Und
ach was!
Ja, und wie Ossi kam dann zu unserer Haustür und meine Frau, die eine sehr aktive Tierschützerin ist, Ossi kam in einem Pelzmantel, das waren ja schon die ersten 10 Minuspunkte. Das ging schon mal gar nicht. Und dann wollte er in die Tür gehen und sagte so, nee, das Ding bleibt draußen, unabhängig davon, dass das lebt. Und dann guckten wir so hin, dann konntest du sehen, dass sich die Tiere in dem Fell so kleine Tierchen wohlfühlten. Und das war es natürlich. Aber Ossi war, ich liebe Ozzy Osbourne. Ich meine, wer liebt ihn nicht? Ja. Ozzy Osbourne ist einfach das Nonplusultra, der wirklich das, was er lebt, den Rock'n'Roll.
Ja, ja. Ja.
Er lebt ihn. Und das ist, finde ich, so geil. Ja, das ist einfach, ja, ihn zu erleben allein auf der Bühne ist jedes Konzert ist super, weil er jedes Mal irgendwie anders ist. Ja, der ist irgendwie, je nachdem, wo er gerade sich befindet in seinem Kopf, so ist er auf der Bühne. Ja. Und das ist toll.
Aber dann, wie viel hattest du mit Ozzy dann noch zu tun? Oder hast du den abgegeben?
Naja, Jet Records hatte ja einige Bands zu dem damaligen Zeitpunkt. Und ich musste mich dann auch noch um ELO, um die, sagen wir mal, die Aufgabe des ganzen Equipments kümmern, weil ELO war ja in Amerika damals unterwegs mit ihrer Untertasse.
Ja.
Und das ganze Gerödel war dann in Storage und der Don hat dann zu mir gesagt, du musst jetzt nach Amerika und musst das Ganze einfach mal jetzt auflösen und weil wir verkaufen den ganzen Mist, der da war, weil ELO gab es ja nicht mehr in dem Sinne. Und ja, und dann hat jemand anders Ossi übernommen. Ich war aber noch da, als Randy Rhoads kam.
Ja.
Also Randy habe ich am Anfang noch miterleben dürfen. Ganz lieber Kerl, auch ganz ruhiger Junge. Und wie das geendet hat, wissen wir ja auch. Hab noch ein paar Touren auch mit Ossi gemacht, als Tourmanager in England.
Alter Verwalter, wie kann man sowas überleben?
Ja, es war schwierig. Du kannst es nur überleben, indem du einfach schon auf alles vorbereitet bist. Entweder musst du jahrelang Tiefenpsychologie studiert haben, ja, oder du musst irgendwie so abgehärtet sein, dass das an dir abprallt wie eine Teflon, ja. Aber es war einfach immer lustig mit ihm. Der bringt halt jeden zum Lachen. Ja, und der ist einfach immer gut drauf. Und selbst wenn er mal nicht gut drauf ist, kommt uns das nicht so vor. Ist er immer noch gut drauf. Ja. Weil er ist einfach so, ich weiß auch nicht, schwer zu beschreiben. Aber Ozzy ist eine Koryphäe und ich glaube, jeder, der ihn kennt, liebt ihn.
Was hast du bei Jet Records, hast du da praktisch auch nochmal dich eigentlich um die Bands kümmern müssen? Ich meine, ich kenne es bei den Plattenfirmen, da hast du es halt ein Product Manager. Du kümmerst dich ums Produkt heutzutage, ja, nicht mehr um die Band. Das ist so.
Nee, es gab ja bei Jet Records gab es natürlich auch Product Manager, die sich um die Bands, um die ganzen Sachen gekümmert haben. Ich war so mehr oder weniger die Anlaufstelle für die Live-Geschehnisse. Mhm. wo jetzt quasi der Product Manager kam und hat gesagt, pass mal auf, die Platte kommt dann und dann raus. Wir wollen eine Tour machen, check das mal ab, wo geht was, etc. etc. Mach mal eine Kostenaufstellung. Ja, was kostet uns das ganze Ding und so weiter und so fort. Weil Jet hatte ja einige Bands und einige der Jungs, die in den kleineren Bands waren, sind dann auch später noch sehr erfolgreich geworden in anderen Bands. Und das war schon immer eine Herausforderung. Aber wie gesagt, weißt du, wir haben das alle nicht so, ja, wie soll ich sagen, wir haben das alle nicht so eng gesehen. Das war für uns einfach nicht nur ein Job, wo man Angst hatte, oh, wenn ich jetzt hier Scheiße baue, fliege ich. Oder selbst wenn man gedacht hat, ich fliege, egal, den nächsten Job kriege ich sowieso wieder. Ja, also du bist da mit einer ganz anderen Einstellung hingegangen als heute, wo viele junge Leute, die bestimmt auch sehr talentiert sind, aber einfach Angst essen Seele auf. Weißt du, dieses, oh mein Gott, ja, wenn ich jetzt hier einen Fehler mache. Ja? Und nur durch Fehler lernst du. So einfach ist das. Und wenn du keine Fehler machst, dann bist du entweder ein Zombie, ja, oder keine Ahnung, was du bist.
Warum oder wie bist du wieder zurück nach Deutschland?
Ja, damals war es halt so, dass meine Frau und ich hatten sehr einsam auf dem Land gelebt. Im Grunde genommen in der Gegend, wo viele von den Jungs gelebt haben. Also Mike Oldfield hat um die Ecke gewohnt. Coverdale, die Bee Gees, das war so in Buckinghamshire, war das so eine Enklave, wo viele innerhalb von Radius von 20, 30 Kilometer da waren. Und da haben wir einfach gesagt, meine Frau hat dann gesagt, nee, komm, lass uns doch zurück. Und das war auch auf dem Land, das war zu viel. Und London wollte ich nicht, weil London war, die Mieten waren geisteskrank, ja. Und dann hatte ich auch nicht die Kohle und habe gesagt, weißt du was, komm, nee, nix, wir gehen zurück nach Deutschland. So kam dann, bin ich quasi nach Deutschland und hatte aber das Glück, dass ich, sagen wir mal, keine verbrennte Erde hinterlassen hatte, sondern mit allen noch gute Kontakte hatte, was im letztendlich uns ermöglichte, in kürzester Zeit so großen Hardrock-Veranstaltern zu elevieren.
Ja, da müssen wir tatsächlich auch nochmal, das muss ich auch tatsächlich nochmal gesondert fragen, weil da ich bin immer noch relativ geflasht davon, dass eigentlich mir der Mann gegenüber sitzt, der Monsters of Rock nach Deutschland geholt hat. Und das war natürlich, wie für viele, war es auch mein erstes Festival, auch wenn ich erst 86 zum ersten Mal hingegangen bin und nicht 83 oder 84. Aber das ist ja, wie macht man sowas? Wie kommt man auf die Idee, dass man sagt, ich stelle jetzt so ein Megading auf die Beine, dass das jedem Hören und Sehen vergeht?
Ja gut, ehrlicherweise muss man sagen, das war ja nicht meine Idee. Sondern die Idee wurde ja in England geboren.
Ja.
Es gab ja Monsters of Rock in England. Das hat der Veranstalter war der Morris Jones. Und wir hatten ja schon vorher, Rainbow hatte schon gespielt, Whitesnake hatte vor AC/DC gespielt. Und dadurch hatten wir ein gutes Verhältnis. Und ich kam mit Morris super klar. Wie gesagt, die Idee war da geboren. Und natürlich durch meine Kontakte mit Whitesnake auch weiterhin und mit allen anderen habe ich dann mit meinem damaligen Partner besprochen, habe gesagt, weißt du was, komm, lass uns das machen. Und ich glaube, wie kommt man dazu? Wir hatten einfach keine Angst, wir hatten auch nichts zu verlieren. Wir hatten keine Kohle, also war nicht so, dass wir jetzt hier auf dem goldenen Fahrrad durch die Gegend gefahren sind. Und ich glaube, so weit haben wir gar nicht gedacht. Wir liebten einfach die Musik. Wir wussten, dass das Hardrock-Publikum treue Seelen waren. Und wir wussten einfach, das muss klappen. Dass es natürlich so groß wurde, das hat man keine Ahnung von. Und ich finde das immer lustig, dass heute auch liebe Kollegen von mir, die Wacken machen, die gute Freunde sind, heute noch sagen, Mensch, Ossi, damals auf Monsters of Rock, ja, und sich noch daran erinnern. Nein, es erfüllt mich schon so ein bisschen mit Stolz, dass wir, sagen wir mal, die sicherlich mit Abstand größten Hardrock Events nach Deutschland gebracht haben.
Ja.
Gar keine Zweifel. Es war ja jahrelang gar nichts los. Es war mal Anfang der 70er Jahre, gab es mal das British Rock Meeting. Das war uralt, schon damals waren die Doors und so drauf. Aber danach gab es gar nichts mehr. Das heißt, im Hardrock-Bereich gibt es nichts, oder gab es und gibt es auch bis heute nichts Größeres, außer Wacken, in Anführungsstrichen, weil das halt aber auch nicht vergleichbar ist, wie die Monsters of Rock, ganz sicherlich nicht.
Und ihr habt ja mit 84, glaube ich, ihr hattet ja ein Line-Up, das ist ja unschlagbar.
Ja, 84 hatten wir AC/DC, Van Halen, Dio, Ozzy Osbourne, Gary Moore, Motley Crue, Accept.
Das ist abartig.
Also es war schon Hammer. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich fand sie alle geil. Ich fand auch 83 mit Whitesnake, mit Thin Lizzy, Motorhead. Ja, es ist natürlich auch Twisted Sister, ja. Das war natürlich auch schon richtige Knaller.
83 war das erste in 83 Deutschland. 83
war das allererste in Deutschland. Das war in Dortmund, der Westfalenhalle, Kaiserslautern im Stadion und Nürnberg auf dem Zeppelinfeld.
Heutzutage würdest du nie nach Kaiserslautern gehen mit so einer Veranstaltung. Weißt du, wie kommst du denn von allen Orten Deutschlands?
Ja gut, wir hatten natürlich einen Hintergedanken, weil damals war natürlich...
Die Army-Bases. Sorry, ja, Logik.
Genau. Ist doch klar, da waren schon mal 30-40% der Miete, wurde schon mal da eingenommen. Das war klar. Und deswegen auch Kaiserslautern.
Ah, logisch. Ja, habt ihr das, aber ihr musstet ja das Ding trotzdem irgendwie konzipieren. Und ein Gelände erschaffen, wo du sagst, wir rechnen mal mit so und so vielen Leuten. Wie macht man das am Anfang? Sagt man sich, ja, das funktioniert, oder sagt man, ja, bleibt halt die Hälfte leer?
Na gut, ich glaube, das sind zwei Punkte, die ganz wichtig sind. A ist die Kapazität der Spielstätte logischerweise, weil man weiß ja auch, was die Bands einen kosten und man hat ja auch eine Idee, was das Ganze drumherum kostet. Aber was auch entscheidend ist, dass wenn man zu groß gehen sollte, dass man dieses Gelände so verkleinern kann, dass es nicht auffällt. Ja, ganz wichtiger Punkt. Haben wir auch schon gemacht. Nicht nur, dass du glaubst, wir hätten große Sachen gemacht. Wir haben auch viele kleine gemacht, wo wir uns total verrechnet haben. Kommt auch vor. Und das ist halt so die zwei Punkte, wo du denkst, also sagen wir so, bevor du auf den Hockenheimring gehst, solltest du schon wissen, da solltest du schon jemanden haben, der den ausverkauft oder zumindest ihn so füllt, dass es nicht auffällt. Auch auf dem Hockenheimring waren wir mal auf dem Parkplatz. Ja, und haben dort gespielt. Also, sagen wir mal, sowas passiert.
Ja.
Aber du suchst dir natürlich auch die Gegenden aus, wo du weißt, die besten und größten Hardrock-Fans leben in diesen Gegenden. Also, klar, du brauchst kein Einstein zu sein, um zu wissen, Westfalen. Ja. Du brauchst kein Einstein zu sein, um zu wissen, Süddeutschland, ja, Frankfurt, Stuttgart, München, jetzt durch euch, durch die Rockantenne übrigens. Ja, das denke ich, ist auch entscheidend, ja. Du kannst, Hardrock kann ich jetzt nicht unbedingt, ist nicht unbedingt von Erfolg gekrönt, wenn ich jetzt in Berlin ins Olympiastadion gehe. Ja, da können nämlich auch nur maximal 3-4 Bands das Ding ausverkaufen.
Ja.
Ja, also, da weiß man schon in etwa, wo gehen wir hin? Ja, wo ist das größte Einzugsgebiet? Klar, Nordrhein-Westfalen. Innerhalb von 100 Kilometern leben 20, 25 Millionen Menschen. Also du hast ja schon so gewisse Parameter, die entscheidend sind und die wichtig sind.
Ich weiß noch, 1986, als ich war in Nürnberg, 13.30 Uhr, steht ein junger, gut aussehender Amerikaner auf der Bühne namens Bon Jovi. Und ich habe seitdem, also natürlich in den letzten Jahren wird es richtig schwierig, ihn zu verteidigen, was live und seine Stimme angeht. Aber ich habe seit 1986, seit damals, habe ich den 40 Jahre lang aufs Blut verteidigt. Weil es war einer der besten Gigs, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Inwiefern warst denn du damals mit dem Booking auch beteiligt, dass du sagst, der muss spielen?
Ja gut,
oder auch nicht, weißt du?
Nee, das Glück, was ich hatte, war, dass Bon Jovi... Der Manager von Bon Jovi ist einer meiner besten Freunde, Doc McGee. Doc McGee ist eine wahre Koryphäe und eine Legende in unserem Geschäft. Und der Doc McGee, als ich mit Whitesnake in Japan war, auf einer Japan-Tournee, ich glaube es war 84, hatten wir eine Tournee gemacht im Baseballstadion. Und da war Whitesnake, da war MSG, ja, Michael Schenker Band, da waren die Scorpions. Und da rief mich der Doug Thaler, der damalige Partner von Doc McGee, an, der frühere Agent von Deep Purple war. Mhm. Also jetzt wird's schwierig.
Warte.
Und der rief mich an und sagte, du Ossi, du managst doch jetzt Whitesnake und ihr seid doch da in Japan. Und wir haben eine neue Band gesigned, die sind wirklich gut und kannst du mir einen Gefallen tun, kann die als Opener spielen. Mhm. Und da habe ich gesagt, ja du, kein Thema, machen wir doch. Bringen die rüber, ist gebongt. Kurz mit David drüber geredet, ja, David sagt, ja, gar kein Thema. Nach ungefähr 10 Tagen wurde ich fast wieder mal gefeuert von David, weil Bon Jovi nämlich leider Gottes für uns sofort einen Riesenhit gelandet hatte, es war Runaway. Und waren dann plötzlich Nummer 1 in Japan. Und Kammerdiener hat gesagt, wie konntest du die verpflichten? Dann habe ich gesagt, hallo, tut mir gefallen, du warst doch dabei. Also mehr im Spaß, ne? Aber das so war das. Und Doc McGee, den habe ich damals dann zum ersten Mal kennengelernt. Mhm. Und seitdem sind wir beste Freunde. Und es war sehr, sehr lustig. Auch lustige Begebenheiten mit ihm. Und er ist einer der witzigsten Manager und der witzigsten Typen, die man kennenlernen kann, der ja auch damals, später hatte ja auch dann das große Festival, das Peace Festival in Moskau gemacht. Aber das können wir auch nochmal drüber reden irgendwann. Aber Bon Jovi, wie gesagt, John, wahnsinnig lieber Typ. Ich hatte John seine erste Lederjacke gegeben, weil er hatte gefroren, er war in Hamburg. Und hat natürlich sonst nicht mit dem Wetter gerechnet. Und es war arschkalt. Und John hat gesagt, Ozzy, I'm freezing my ass off. Und dann habe ich gesagt, komm, ich nehme die Jacke. Und so lange kennen wir uns. Und wir sind heute noch befreundet. Also auch, wenn ich nicht mehr der Veranstalter bin von ihm. Aber das soll man nicht immer alles so eng sehen. Vielleicht kommt er ja wieder.
Wir müssen trotzdem nochmal zurückkommen zu den Monsters of Rock, weil das ist ja eigentlich... So wie ich es erlebt habe als Teenager damals, das ist ja richtig, richtig groß geworden. Es hat ja über, also 86 war schon groß, 87 hat das Ganze nochmal getoppt dann mit Deep Purple und Dio und 87 hat dann auch so eine kleine Nachwuchsband wie Metallica zum ersten Mal gespielt, wo du dann auch schon lustigerweise zum ersten Mal auch so einen Generationenkonflikt im Publikum gemerkt hast, wo du gesehen hast, wie die junge Hälfte nach vorne gewandert ist und dann zurückgewandert ist. Also ja, und ich war irgendwo mittendrin eigentlich, weil ich wollte eigentlich alles sehen. Deswegen, das war schon, wie habt ihr denn Metallica da reingebracht? Habt ihr schon gewusst, oder war das in Verbindung mit Ozzy oder wie ist das gekommen, dass die da richtig, richtig abgeräumt haben eigentlich?
Na gut, Metallica hatte ich ja schon vorher auf Tour gehabt. Wir hatten schon eine kleine Tour gemacht. Und ich kannte als der Manager gut Peter Mensch.
Ja.
Und wie ist also John Jackson, der Agent, der auch Iron Maiden macht. Mhm. Und du weißt, dann gibt's ja immer Verknüpfung, der kennt den. Mhm. Und wie es halt so ist. Und der hatte dann gesagt, Mensch, kannst du nicht uns einen Gefallen tun und kannst du die mit draufnehmen? Und dann haben wir gesagt, ja klar, logisch, machen wir. Und ich fand die geil, geile Band. Mhm. Und ich habe heute noch von Nürnberg... Noch damals hatte ich so eine, wie hießen die Dinger, Super 8 Kamera, weißt du, diese Mini-Dinger. Yeah. Und ich habe heute noch Bilder, wie wir uns alle in der Hotellobby treffen, in Nürnberg, direkt am Stadion, da ist so ein kleines Hotel. Und da laufen sie dann alle rum von Metallica und Deep Purple und Dio und alle freuen sich und Party in der Lobby sozusagen. Und so war das halt früher. Die Jungs waren alle gut drauf, kannten sich, ja, und haben einfach nur Spaß gehabt. Und heute fliegt halt jeder mit seinem eigenen Privatjet ein und da musst du vorher um eine Audienz bitten, um zu dem einen oder anderen zu dürfen und vielleicht noch selbst den roten Teppich mitbringen, damit du ja nicht deren Teppich schmutzig machst. Nee, ist alles nicht mehr so, wissen wir, aber ja, geil, das ist alles Musikgeschichte.
Und so ist dann letztendlich auch Maiden als Headliner 88 irgendwo ins Spiel gekommen.
Richtig, Maiden ist dadurch nach 88 gekommen, damals noch mit Kiss, David Lee Roth, Great White, Testament und so weiter und so fort. Und
nur zwischen dir und mir. Ja. Wie war das damals? Hatte Doc McGee oder hatte die Schwierigkeiten, Kiss zu erzählen, dass sie vor einer Band auftreten müssen oder vor zwei Bands auftreten müssen, die sie früher als Openingslot mit dabei gehabt haben?
Ich glaube, da gehen ja diese Gerüchte um. Also sagen wir es mal so, ich habe von diesem Gerücht nichts gehört, weil die Kiss sind eins, sie sind sehr professionell. Also, und Gene liebt sowieso Rock und Paula auch. Und ich glaube, dass Gene sogar die eine oder andere Band sehr mochte. Mhm. Und also zumindest ich habe davon nichts mitgekriegt, dass es da Probleme gab. Aber ehrlich gesagt, es gibt immer irgendwelche Probleme. Also sagen wir mal so, es muss jetzt nicht die ganze Band sein, die sagt, kann ja durchaus sein, dass da hinten der Schlagzeuger, der da hinten sitzt, irgendwie sagt, ach, den mag ich nicht, weil der hat mal meine Frau, ne? Was auch immer. Völlig egal. Irgendeinen einen oder anderen gibt's immer, der sich beschwert. Aber es war jetzt nicht so, dass das offensichtlich war.
Ja, und dann aber, nach 88, gab's die Monsters of Rock Festivals nicht mehr, beziehungsweise es wurde ein anderer Name dann irgendwie. Also, als Außenstehender, beziehungsweise als Fan, hast du da die internen sich so mitverfolgt? Da hast du nur gedacht, oh Moment, es gibt kein Monsters of Rock, das ist eigentlich schade. Aber was ist eigentlich passiert?
Das war wirklich eine Sache zwischen, ich habe ja damals auch die Firma gewechselt. Ich hatte ja damals meine Firma mit meinen Kumpels. Leider gab es da ein paar Missverständnisse untereinander, wie das manchmal so ist im Leben. Und aber die hatten, ich wollte dann den Namen Monsters of Rock weitermachen, aber den hatten die schon sich gesichert, ohne mir das zu sagen. Dadurch ist es leider gestorben, weil sie haben selbst nie auf die Beine gepasst.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Sie haben es mal versucht, ich glaube mit Rainbow vor 3 Jahren war doch irgendwie.
Ach Gott, das hieß,
hieß auch irgendwie.
Wo war das in 40 Jahren dazwischen? Weißt du, was haben die mit den Namen gemacht?
Also wie gesagt, das war dann so mehr eine Geschichte, die, ja. Aber die gehört nicht hierhin, das haben wir geregelt und das Wasser, die Isar runtergeschwommen.
Du hattest aber nie was mit diesen Superrock-Festivals zu tun.
Doch.
Ah!
Superrock, das erste war 90. Das war in Berlin, der Waldbühne, Dortmund, Westfalenhalle, Mannheim, Maimarktgelände. Mhm. Und da war Whitesnake, da war Aerosmith, Dio, Poison, Vixen, The Front, Cold Sweat. Und das war Superrock 1990. Dann gab es wieder einen Superrock 1992. Und das war dann auf Maimarktgelände. Mhm. Und da war Iron Maiden, Black Sabbath, Slayer, Halloween, Wasp, Testament und wie sie alle hießen, waren da.
Aber das ist dann auch gestorben.
Das ist dann auch gestorben, weil ich glaube, ich kann mich ja gar nicht mehr so weit erinnern, aber ich glaube, viel hat damit auch zu tun, dass du eine ganz andere Entwicklung plötzlich hattest im Rockgeschäft. Mhm. Du hattest plötzlich, sagen wir mal, die Rockbands, die alle dort gespielt haben, auf Monsters of Rock oder Super Rock, das waren alle große Bands, aber sie waren noch nicht groß genug, ihr eigenes Ding zu machen. Und erst später hat sich dann das durchgesetzt, dass plötzlich die Stadien gefüllt wurden durch Metallica, durch Bon Jovi, wie sie alle heißen. Das war dann so eine Entwicklung, die natürlich dann nicht mehr, die brauchten ja nicht mehr jetzt noch 7, 8 andere Bands um sich rum, sondern das waren dann die Headliner ihrer eigenen großen Festivals. Und was ja kein Festival war, sondern im Grunde genommen ein Konzert in großem Rahmen. Ja. Aber das kam dann später und ich glaube, das hat viel damit zu tun gehabt. Ich habe nämlich jetzt mal drüber nachgedacht und habe gedacht, wie kommt das eigentlich? Mhm. Aber ich glaube, das hat viel damit zu tun gehabt, denn zu dem Zeitpunkt hättest du Bon Jovi oder Metallica oder Black Sabbath oder wem auch gar nicht mehr die Kohle zahlen können.
Mhm.
Ja, oder Iron Maiden. Ich meine, Iron Maiden geht nächstes Jahr auf Tour. Wir haben mit Iron Maiden über 120.000 Tickets verkauft. Ja, also was ich damit sagen will, ist, die haben sich dann so... Das hat sich so ein bisschen verselbstständigt, das Ganze.
Mhm.
Ja, und die spielen ja heute auch. Ich meine, ach, die Hosen oder wie sehr deutsche Bands oder völlig egal. Ich meine, ich erinnere mich, wie die bösen Onkels Vorgruppe von den Stones waren.
Mhm.
Aber nur, weil die Stones nicht ausverkaufen konnten, haben sie die Onkels auch vorgepackt. Aber egal wie, das war damals alles noch möglich, ja. Oder wie die Ärzte Vorgruppe von KISS waren,
ja.
Weil sie einfach geil waren, vor KISS zu spielen.
Ja.
Das kannst du heute gar nicht mehr zahlen, so ein Paket.
Ja.
Oder wenn du es zahlst, dann musst du schon damit rechnen. Dann, da verrechnest du dich besser nicht als Veranstalter. Das könnte ziemlich bestraft werden.
Gibt's irgendwas oder irgendwann einen Moment, wo du eigentlich gesagt hast, so, jetzt schmeiß ich aber hin, weil es ist mir jetzt zu blöd?
Oh, fast jeden zweiten Tag. Ja, weil natürlich auch, sagen wir mal, weißt du, es ist ja so, mein Sohn hat es so sehr gut umschrieben, der ja jetzt mein Chef ist. Der hat gesagt, ich bin ja froh, dass ich meinen Vater noch manchmal um Rat fragen kann, denn wenn mich manche Agenten so nerven, dass ich wirklich schon kurz vorm Abdrehen bin, da nimmt mein Vater das Telefon, da musst du zwar aus dem Zimmer gehen, weil es ein bisschen laut wird, aber danach ist das Thema auch erledigt. Ja? Nee, weil einfach, weißt du, ich glaube, der Punkt ist der, dass viele heute, und nicht viele, aber einige im Business, das Business nicht mehr so betreiben, wie wir es mal betrieben haben. Also mit Bock auf die Musik. Ja.
Mit dem Herzblut.
Ja, mit Herzblut, weißt du. Das war einfach geil für uns dabei zu sein. Ja. Und ich glaube, heute ist es, wenn du die großen Firmen manchmal siehst, das ist alles sowas von vordeterminiert, da muss alles stimmen. Ja. Und das nimmt so viel Spaß aus der Sache raus. Und den Leuten geht es zu großem Maße gar nicht mehr um die Musik.
Mhm.
Das ist ein reines Geschäft geworden. Ja. Und man sagt, okay, die nehme ich, weil die verkaufen, weißt du, oder was auch immer. Ja, bei uns hat das, muss ich ganz ehrlich sagen, es klingt jetzt zwar blöd und ich bin bestimmt keiner, der Leuten den Puderzucker in den Arsch bläst, aber bei uns ist erstmal die Musik wichtig. Mhm. Bei uns ist wirklich wichtig, dass wir das, was wir, die Bands, mit denen wir zusammen sind, dass wir die mögen. Ob jetzt auf dem persönlichen Level oder musikalisch. Da, wir müssen eine Beziehung zu denen haben.
Ja.
Denn nur wenn ich eine Beziehung zu denen habe, oder mein Sohn in dem Fall, kannst du auch einen guten Job machen. Wenn du den nicht hast, ja, was soll ich denn da machen? Ja? Dann muss ich mich 2 Stunden durch irgendein Konzert quälen. Ja? Das ist ja schlimm, ja? Das ist ja schrecklich. Ja, so kann ich wenigstens mich austoben, ja, und kann auch mal Gas geben auf meine alten Tage. Finde ich geil. Entscheidender Punkt. Wenn es keinen Spaß macht, fass es nicht an.
Wir hoffen, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ihr mehr hören wollt, dann abonniert einfach unseren Podcast. Wir freuen uns natürlich auch über eure Meinung. Schreibt uns immer gerne eine Bewertung. Das komplette Rockantenne-Podcast-Universum findet ihr auf einen Klick auf rockantenne.de/podcasts. Wir sagen Danke und bis zum nächsten Mal bei Rockantenne.